Hallo und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Heute sprechen wir über eine Lebensphase, die viele Familien herausfordert und über die trotzdem oft erstaunlich wenig gesprochen wird, die Pubertät der Kinder. Denn während wir versuchen zu verstehen, warum plötzlich Türen knallen, Antworten einsilbiger werden und Nähe und Abgrenzungen sich täglich abwechseln, passiert oft noch etwas anderes. Wir selbst verändern uns ebenfalls. Viele Frauen erleben genau in dieser Zeit die ersten Wechseljahrsbeschwerden. Die Geduld wird kürzer, die Emotionen größer, der Schlaf schlechter und plötzlich treffen zwei Menschen aufeinander, die beide mitten in einem biologischen Umbauprozess stecken. Wie können Familien diese Zeit gut überstehen? Was brauchen Jugendliche wirklich von ihren Eltern? Und wie gelingt es, sich selbst dabei nicht zu verlieren? Darüber spreche ich heute mit Kathi Weber. Sie ist Familienberaterin, Autorin und eine der bekanntesten Stimmen für bedürfnisorientierte Erziehung im deutschsprachigen Raum. In ihrem neuen Buch beschäftigt sie sich mit der Pubertät, einer Phase, die viele Eltern verunsichert und gleichzeitig voller Chancen steckt. Herzlich willkommen, Kathi. Kathi, ganz, ganz schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit deinem neuen Buch hier hinzukommen.
Mhm. Vielen Dank für die Einladung erstmal.
Ja, sehr gerne.
Mich sehr geehrt.
Wenn wir von der Pubertät sprechen, dann ja, sind viele Eltern so ein bisschen befremdet und denken, dass irgendwie wie so ein neuer Mensch ins Kinderzimmer eingezogen ist. Was passiert denn eigentlich wirklich in dieser Lebensphase bei den Kindern?
Also ich kann es dir auf Bedürfnisebene erklären. Ja. Es passiert natürlich auch eine Menge im Körper, nur da bin ich jetzt nicht so bewandert. Mhm. Es verändert sich ja ganz viel im Körper, es verändert sich gleichzeitig ganz viel auch im Geist und in der Seele und in der Bedürfniswelt eben. Und ich beschäftige mich ja mit der Bedürfniswelt von Kindern und inneren Kindern auf Grundlage der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg und in meinem Konzept der Lila Liebe, was ich aufgrund dessen entwickelt habe, was die Bedürfniswelt von Kindern erklärt, ist halt die Pubertät die dritte Entwicklungsphase von drei Entwicklungsphasen. Und in jeder Entwicklungsphase gibt es für mich ein Oberbedürfnis, dem ich verschiedene Unterbedürfnisse zuordne, die primär ein Augenmerk haben dürfen. Weißt du, also wo die Eltern einfach, die dürfen das wissen und da so einen Fokus drauf legen, weil das ist das, was die Kinder gerade für ihre Entwicklung brauchen, diese Bedürfnisse, dass die erfüllt werden. Und das verändert sich unter anderem in der dritten Autonomiephase. Es kommen halt zusätzlich nochmal einen Haufen an Bedürfnisse obendrauf, zusätzlich zu denen aus den ersten beiden Autonomiephasen. Und da ist eine Menge los. Und es ist sowieso, jeder Eintritt in eine Autonomiephase, in eine Entwicklungsphase oder jeder Übergang auch von einer in die nächste, also jetzt zum Beispiel von der zweiten in die dritte, also von der Wackelzahnpubertät in die Pubertät, ist ein riesen Übergang in der Entwicklung eines Menschen. Allein diese ganzen Veränderungen sind so überfordernd für diesen Menschen und das wird so oft übersehen. Ja, ich habe so den Eindruck, dass oft der Teenager so gesehen wird, spätestens so mit 12, 13, 14. Also jetzt bist du wirklich alt genug. Und jetzt solltest du wirklich mal alleine klarkommen. Und jetzt solltest du auch wirklich mal mithelfen, ne, oder mitmachen. Mhm. Es kommen auf einmal wieder diese Erwartungen so hoch. Mhm. Dabei ist dieser Mensch in einer Entwicklung. Also der ist noch gar nicht da angekommen, wo viele denken, dass er angekommen zu sein hat.
Das dauert ja auch viel länger, als man denkt. Die sind ja nicht mit 18 erwachsen, ne? Also das Gehirn entwickelt sich ja auch noch viel länger weiter.
Aber bei Frauen ja sogar bis zu ihrem Tod, bei Männern hört es ja irgendwann auf.
Ich habe das gewusst, wirklich. Du hast eben davon erzählt, dass Bedürfnisse dazukommen. Kannst du vielleicht mal benennen, welche das dann sind in der dritten Autonomie?
Das mache ich total gerne, gleichzeitig damit sind wir direkt in so einem fetten Brett, weil die Bedürfnisse sind nicht ohne. In den ersten Autonomiephasen geht es so um Grenzen, um Orientierung, um Geborgenheit, um Empathie und Liebe. Da können wir noch ganz gut was mit anfangen, denke ich. Und in der dritten Autonomiephase geht es um das Oberbedürfnis Achtung. Und dem ordne ich Unterbedürfnisse zu, wie zum Beispiel Individualität. Also wer bin ich überhaupt? Integrität, was sind meine Werte? Respekt, wie behandle ich andere? Ohne zu erwarten, dass andere mich auch so behandeln. Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Echtheit, Wertschätzung. Also du merkst, thematisch geht es da ein bisschen tiefer als Geborgenheit oder Liebe.
Ja. Genau, und das sind, wie du meintest, natürlich auch Felder, auf denen sich die Kinder und Jugendlichen dann auch erstmal ausprobieren und auch ausprobieren
dürfen und müssen, um diese Entwicklung dann auch vollziehen zu können.
Genau, also was Sie als erstes brauchen, ist die Grundlage der ersten zwei Autonomiephasen, dass diese Bedürfnisse weitestgehend im Blick gewesen sind, erfüllt wurden weitestgehend, dass Sie wissen, Sie sind in Sicherheit, das ist das Oberbedürfnis der ersten Autonomiephase, wissen, dass Sie dazugehören, also diese Glaubenssätze auch wirklich haben, dadurch, dass ja regelmäßig die Unterbedürfnisse erfüllt wurden, sich gar nicht so in Frage stellen. Mhm. Ne, bin ich hier in Gefahr oder auch gehöre ich überhaupt dazu, sondern das dürfte safe sein. Und dann kommen sie in diese Entwicklungsphase und dann sind sie überhaupt in der Lage, sich diesen Bedürfnissen zu widmen. Und die meisten Teenager bekommen ja in den ersten Autonomiephasen gar nicht das, was sie brauchen. Das heißt, die haben gar nicht diesen Boden unter den Füßen, um sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Diese Kinder, Teenager, brauchen ganz viel Nachbeälterung. Da dürfen diese Bedürfnisse von vorher überhaupt erstmal erfüllt werden, dass sie wahrhaftig in der dritten Autonomiephase in dieser Bedürfniswelt ankommen können. Und die meisten von uns, Stefanie, befinden sich ja in der Regel noch in der ersten Autonomiephase, weil wir haben bereits dort nie das bekommen, was wir brauchten, allein durch eine autoritäre oder laissez-faire Erziehung.
Aber sind das dann quasi auch die Teenager, die mehr Probleme mit der Pubertät haben?
Auf jeden Fall. Ja, genau, das sind die, ich habe es heute noch gesagt in der Story, da ging es um, mein Teenager-Kind möchte keine Hausaufgaben mehr machen oder ne, wir haben da Probleme und will nicht mehr zur Schule, ist ja jetzt kein Einzelfall in der Teenager-Zeit. Und ich habe wirklich ganz klar gesagt, das Verhalten deines Teenager-Kindes zeigt deine Defizite in deiner Elternschaft auf.
Ja, Mist, ne? So ist Scheiß. Das dann.
Es tut ein bisschen weh. Gleichzeitig bin ich ja da und ich habe auch gerade gesagt, dass es durchaus möglich ist, nachzubeeltern. Das ist dann bereits innere Kindarbeit am Teenager und das ist großartig. Ich habe zum Beispiel für meinen neuen Online-Kurs, der im Herbst rauskommt, habe ich mir fremde Teenager interviewt zwischen 9 und 18 Jahren. Mhm. Und mit jedem Teenager-Kind hatte ich eine halbe Stunde Zeit zu sprechen und die haben ihren Konflikt aus ihrem Alltag mit ihren Eltern mitgebracht.
Ja.
Da habe ich innerhalb von einer halben Stunde, weil das meine Geniezone ist, rausgearbeitet, was ihnen fehlt. Und selbstverständlich waren das auch Bedürfnisse aus den ersten Autonomiephasen. Gleichzeitig konnte ich ihnen, weil sie ja ein anderes Alter haben, sie sind keine drei mehr, konnte ich ihnen mitgeben, was sie tun können, um sich um sich zu kümmern. Mhm. Denn das darfst du nicht vergessen. Wir haben ja in einem Teenager einen Menschen, der ja auf dem Weg ist, erwachsen zu sein. Also der Körper ist größer. Ja, teilweise sind sie größer als wir. Mhm. Nur wir dürfen lernen, den, ich sage immer, dreijährigen Anteil in diesem Teenager-Kind zu sehen, ohne es wie ein dreijähriges Kind zu behandeln.
Es kommt ja auch beides raus. Auf der einen Seite, ich möchte das jetzt alles ganz alleine machen und das auch mit mehr Nachdruck noch, finde ich, als in der Trotzphase.
Ja,
oder
da kann
so,
ich dir sofort was zu erzählen.
Weil, weil du dann ja auch loslassen musst und ja auch alleine machen lassen musst und dann irgendwie abends kommen die noch ins Bett gekrochen wie Dreijährige und kuscheln sich an.
Ja, genau. Und da kümmern die sich um sich. Genau, es ist immer beides da. Ja. Also auch wir, wie wir hier sitzen, sitzt da auch eine kleine Stefanie und deine ganzen Anteile aus den Autonomiephasen und die große Stefanie sitzt da auch. Mhm. Wir sind immer alles. Die Eltern haben halt die Aufgabe zu erkennen, wo die Defizite sind, was gar nicht dramatisch ist, wenn da Defizite sind. Das heißt auch nicht, dass du was falsch gemacht hast. Du kannst zu jeder Zeit, gibst du dein Bestmögliches, eine Haltung von Marsha Rosenberg von der gewaltfreien Kommunikation. Gleichzeitig, wenn du merkst, das war vielleicht nicht ganz zielführend oder ich bin unzufrieden damit, wie ich es gemacht habe, habe ich jederzeit die Wahl, es anders zu machen. Ich kann zu jeder Zeit meine Meinung ändern. Und weil du das gerade angesprochen hast mit dieser verstärkten Autonomie, würde ich gerne darauf eingehen. Mhm. Und zwar unterteile ich in den drei Entwicklungsphasen auch die Begrifflichkeit der Autonomie, um Eltern nochmal zu helfen, deutlich zu machen, worum geht es denn jetzt hier bei diesem selber sein. Ja? Mhm. Und in der ersten Autonomiephase, das sind ja Kinder zwischen 1,5 und 5 Jahren, da ist es ganz wichtig, dass sie selber machen können. Also, dass ich als Elternteil Räume schaffe zum Machen. Und Machen ist Hände. Ja? Wenn du dich erinnerst, als dein Kind in diesem Alter war, da ging es dann darum, selber eine Dose aufzumachen, den Schlüssel ins Schlüsselloch, wo wir alle da stehen, so, oh, jetzt steck den Schlüssel da rein. Ja? Da ist dann unsere Aufgabe, zum Beispiel das Glas anzudrehen und den Rest dreht das Kind auf, statt zu sagen, kriegst du eh nicht auf. Mhm. Oder mit dem Schlüssel die Hand zu nehmen und zu helfen, das Loch zu finden und reinschieben macht das Kind alleine.
Ja.
Ich helfe dir dabei, das zu schaffen, altersgerecht. Ja? Mhm. Das ist das selber machen. Dann kommen wir in die zweite Autonomiephase, die geht so bei 5, 6 Jahren los, das ist sehr individuell, bis zum 9. Lebensjahr, Pi mal Daumen. Und da kommt zusätzlich zum selber machen, das selber Entscheidungen treffen wollen dazu. Vielleicht, wenn du dich erinnerst, es wurde dann immer mehr, ich möchte jetzt hier auch mal entscheiden, immer entscheidest du für mich. Das heißt, da dürfen wir immer mehr Räume schaffen, dass sie selber machen können. Und das Machen wird natürlich größer als ein Glas, was ich helfe aufzuschrauben, sondern da wird das Glas selber aufgeschraubt. Oder sie ziehen sich die Schuhe selber an, schnüren den Schnürsenkel, ja. Also da altersgerecht das Machen zu fördern und jetzt auch zu fördern, Entscheidungen zu treffen. Und hier rede ich eben nicht davon, zu sagen, Mensch, du bist jetzt hier irgendwie 7 Jahre alt, du willst aber selber Entscheidungen treffen, dann entscheid du doch mal, fahren wir nach Mallorca im Urlaub oder nach New York. Das ist eine zu große Entscheidung. Sondern ich darf auch hier gucken, wo kann das Kind die Konsequenzen tragen. Und dann nehme ich gern das Beispiel, es wird immer 2 Wege geben, um zur Schule zu kommen. Es gibt Weg A und Weg B. Du entscheidest, welchen Weg wir gehen. Und dann entscheidet sich das Kind und sagst du, das hast du allein entschieden. Ich bin stolz auf dich, wie du dich um dich kümmerst. Und schon wächst irgendwie dieses Kind im Großsein. So, und jetzt haben wir das und dann kommen wir in die dritte Autonomiephase und da wird Autonomie nochmal größer. Und jetzt kommt zum Machen und Entscheiden noch dazu, selber Erfahrung sammeln zu dürfen. Und das ist das, was du gerade meintest, dieses wir dürfen loslassen. Wir dürfen eben Räume schaffen, wo sie auch Erfahrung sammeln dürfen. Und wenn ich erwarte, dass ein Teenagerkind auf einmal alles richtig zu machen hat, dann ist dieser Raum nicht da. Das heißt, es dürfen Fehler passieren, Missgeschicke, es dürfen Dinge schieflaufen. Und das dürfen wir lernen auszuhalten, weil wir ja gelernt haben, wir müssen funktionieren. Und deswegen ist es eher unser Problem als das Problem unseres Teenagerkindes.
Das heißt, wir wachsen genauso in der Pubertät unserer Kinder.
Und wir wachsen ja schon, also wenn du jetzt sagst, ich tauche da ein in die Welt von der Energie, in die GfK mit Kathi-Welt ein, dann hast du die Möglichkeit bereits beim Kleinkind mitzuheilen und mit nachzubeeltern bei dir, bis auch in der Teenagerzeit. Gleichzeitig, wenn du sagst, ich habe Kathi jetzt erst kennengelernt, ist überhaupt gar kein Problem, es gibt nie ein zu spät. Denn auch Teenager dürfen ja nachbeeltert werden und so kannst du auch nachbeeltert werden. Und ich bin in der Begleitung meines Sohnes, der jetzt 18 ist, bin ich in jeder Autonomiephase auch ein Stück mitgeheilt. Und bei meiner Tochter stehe ich jetzt an einem anderen Punkt. Die ist 9 Jahre alt. Gleichzeitig, es hört ja nie auf, unser Wachstum. Und ich kann noch mal mehr über mich hinauswachsen. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen wehmütig, dass es jetzt die letzte Autonomiephase ist, die ich begleiten darf. Danach habe ich kein Kind mehr. Weil dann darf ich halt auch echt selber zusehen, wie ich noch mehr bei mir ankomme und noch mehr wachse, weil die Spiegel sind nicht mehr da.
Also ich muss sagen, diese Heilung und dieses Wachstum an der eigenen, also an der Entwicklung des eigenen Kindes, das ist bei mir oder bei uns fast automatisch passiert. Jetzt kenne ich aber auch viele Eltern, die anders reagieren und nicht da reingehen. Warum ist das so?
Ach ja, das ist so, ist die Frage, wo komme ich her? Und wie ist mein Umfeld? Und das braucht auch ganz viel Mut und sicheren Raum. Weißt du, wenn du allein du lebst in einer Beziehung, in der du dich total unwohl und unsicher fühlst, weil du das Beziehungsmuster von deinen Eltern wiederholst und deine Bindungsstörung nicht erkennst, ja, und da einfach ja dauerhaft im Drama lebst, dann bist du beschäftigt. Du bist die ganze Zeit im Überlebensmodus und erkennst gar nicht, dass du vielleicht da auch noch hingucken kannst. Und ich möchte diese Menschen gar nicht verurteilen. Es ist, jeder ist so an dem Punkt seines Lebens, wo er ist. Gleichzeitig, wie vorhin gesagt, du kannst zu jeder Zeit deine Meinung ändern. Du kannst zu jeder Zeit entscheiden, anders zu handeln. Ja, und wir gehen ja alle unsere Reisen. Ich würde sagen, wir gehen unsere Reisen, wofür wir da sind. Und wir gucken dahin, wo wir bereit sind, hinzugucken. Denn hingucken heißt ja auch immer wehtun. Also Wachstum heißt auch immer Wachstumsschmerzen. Ja. Wir gehen erst durch eine große Leidensphase. Und am Ende fühlen wir uns befreiter und größer. Also da spreche ich aus eigener Erfahrung. Und dafür darf es halt auch bereit sein und dafür darf das Umfeld auch passen.
Und wie ist jetzt der Unterschied für dich, wenn du sagst, du bist diese Heilungsstufen mit deinem Erstgeborenen durchgegangen? Wie ist es jetzt mit deiner Tochter, die noch jünger ist? Wie merkst du, ist deine Begleitung deiner Tochter anders?
Die Begleitung ist gar nicht anders, sondern bei mir hat sich ganz viel verändert. Also für mich in der Beziehung zu mir. Na, ich bin noch mehr bei mir angekommen. Also ich habe so viel über mich erfahren durch die Begleitung meines Sohnes, was ich jetzt weiß, dass ich in bestimmten Situationen stabiler reagieren kann, gelassener reagieren kann, weil ich die Reise nicht nochmal zu machen habe, weil ich sie bewusst gemacht habe.
Was wird an Jugendlichen in der Phase der Pubertät am häufigsten missverstanden?
Am häufigsten wird missverstanden, dass sie durchaus bereit sind, mitzumachen. Ja, und das ist bei den anderen Autonomiephasen genauso. Die Kooperation, die Teenager machen mit und die sind sehr wohl dazu bereit, zum Wohle aller beizutragen. Manche brauchen eben ein paar Bedürfnisse mehr erfüllt und das wird dann nicht erkannt. Und dann ist das so ein Teufelskreislauf. Also ich sage immer so, guck dir mal die Teenager an. Egal, was sie gemacht haben, guck sie dir mal an. Die sind so bereit, zum Wohle der Familie beizutragen. Auch wenn du sagst, oh, helfen nicht im Haushalt mit, sind nie bei Familientreffen dabei, kommen zu spät nach Hause. Also ich sehe nur das Negative und nur das gegen mich, gegen die Familie. Gleichzeitig denkst du, ey, die kümmern sich gerade krass um sich und die Bedürfniswelt, die sie gerade haben, ja, dafür brauchen sie nicht unbedingt die Familie. Weil für die Familie brauchen sie die, vor allen Dingen in der ersten Autonomiephase und in der zweiten Autonomiephase, wo es um Sicherheit und Zugehörigkeit geht. Jetzt geht es ums Achtung und wir gucken über den Tellerrand hinaus. Die machen so viel zum Wohle der Familie beizutragen, denn sie versuchen, sich um sich zu kümmern. Und das wird so oft missverstanden. Und dann entsteht so ein Teufelskreislauf von Verurteilung und Erwartung und Vorwürfen.
Also ich kenne das selber schon so ein bisschen, dass man ja durch die Entscheidung der Kinder sozusagen ein bisschen nach außen gedrängt wird, aus deren Lebensrealität raus. Weil wie du gesagt hast, sind ja die Eltern dann nicht mehr das Wichtigste in dieser dritten Phase. Ich versuche das aufzunehmen und gut zu verarbeiten und zu verstehen, warum das für meinen Sohn jetzt wichtig ist. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, es gelingt mir so ganz gut. Aber manchmal kommen dann doch so Gefühle von ein bisschen ausgegrenzt sein oder so. Und ich glaube, das geht vielen so. Kannst du mal was dazu sagen, warum wir das eigentlich manchmal viel zu persönlich nehmen? Und
Na, das ist die kleine Stefanie, die da gerade ruft und Angst hat, verlassen zu werden. Das hat mit deinem Sohn gar nichts zu tun, sondern so wie du aufgewachsen bist, ich weiß jetzt nicht, was du alles erleben durftest in deiner Kindheit und Jugend, dass du versuchst, dich zu sehen, statt deinen Sohn zu sehen. Also der macht das nicht gegen dich, sondern er macht das für sich. Was spricht deine Angst, ausgegrenzt zu sein, über dich? Und da wird was damit zu tun haben, bin ich noch in Sicherheit, gehöre ich noch dazu? Wenn wir das persönlich nehmen, hat es immer was mit uns zu tun. Weil in der Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation ist es einmal so, dass niemand etwas macht, um uns zu ärgern. Also kein Teenager ist hier, um uns das Leben schwer zu machen, sondern sie versuchen, sich um sich zu kümmern. Und wenn das bei uns, so wie sie sich um sich kümmern, bei uns unangenehme Gefühle auslöst, du hast gerade gesagt, so ein bisschen wie ausgegrenzt, das ist ein Täter-Opfer-Gefühl. Das heißt, dein Teenager wäre für dich, wäre dafür verantwortlich, dass du dich ausgegrenzt fühlst. Wäre er der Täter und du das Opfer. Da würde ich gerne rausgehen und sagen, wenn mein Teenager mehr mit seinen Freunden macht und weniger mit mir, merke ich so eine Traurigkeit oder vielleicht auch eine Einsamkeit. Oder vielleicht auch eine Hilflosigkeit, also es kann ja sehr unterschiedlich sein, sehr individuell. Welches Bedürfnis steckt denn dahinter? Und mit Sicherheit ist das eine innere Kindreise, die eventuell, naja, ich will jetzt nicht zu groß sein, nur vermutlich ist es eine Form der Bindungsstörung, weil es eine Angst ist, verlassen zu werden.
Wobei ich auch sagen muss, also mir gelingt das, glaube ich, dieser Anteil ist gar nicht so groß. Ich bin eigentlich eher in der Freude darüber, dass er so eine gesunde Entwicklung macht und rausgeht und für sich sozusagen die Welt entdeckt. Und trotzdem, also kenne ich das bei ganz vielen Eltern, dass so eine Art von Wehmut da ist. Und irgendwie denke ich immer, so ein bisschen darf die auch da sein.
Auf jeden Fall. Also das ist ja dann eine Wehmut, dieses Mensch auf einmal ist ja mein Kind nicht mehr. Also dieses Kleinkind ist nicht mehr da. Gleichzeitig hast du es vorhin gesagt, sie kommen ja dann doch, wenn sie einen sicheren Ort haben, kommen sie eben doch abends noch ins Bett gekuschelt. Also mein Sohn schläft auch teilweise einmal die Woche noch bei mir im Bett. Einfach weil wir Bock drauf haben, dann quatschen wir noch. Es ist so die eigene, und das darf sein, Abschied nehmen. Abschied nehmen von dem kleinen Kind, was eben noch da war. Und wenn wir uns diesen Abschied erlauben, ist das doch was sehr Feierliches. Das können wir sogar mit unserem Teenager-Kind, heranwachsenden Kind zusammen machen. Uns nochmal Fotos angucken und in die Erinnerung reingehen und auch sagen, wie sich die Sachen angefühlt haben. Und das ist schon so ein bisschen, Mensch, manchmal vermisse ich den Kleinen. Gleichzeitig, wenn ich dich angucke, bin ich so voller Stolz. Es darf ja beides sein, die Gleichzeitigkeit auch der Dinge und der Gefühle. Und darüber auch mit dem Teenager-Kind zu sprechen, empfinde ich auch als unglaublich wertvoll. Weil ich sage immer, wenn wir möchten, dass unsere Teenager uns an ihrem Leben teilhaben lassen, ist es total wichtig, dass wir sie an unserem Leben teilhaben lassen. Und dazu gehört auch dieser Trennungsschmerz und dieser Abschiedsschmerz, der sein darf.
Naja, und es geht dem Kind ja oder dem Teenager ja auch genauso. Der hat ja auch beide Seiten in sich. Genau. Ne? Von daher ist das ja auch für ihn dann wahrscheinlich oder für sie ein wichtiger Prozess. Worüber wird denn in Familien mit Teenagern am häufigsten gestritten?
Also nach meiner Umfrage und den Erfahrungen meiner Arbeit ist es die Mithilfe im Haushalt, es ist das Thema Medien, das an Absprachen halten. Mhm. Genau, das sind so die Hauptdinger. Dann kommen noch Drogen und Sexualität dazu. Mhm. Ja, ich würde sagen, das sind so die Hard Facts. Und dann gibt es noch Mobbing, ist auch häufig ein Thema.
Ah, okay. Und da ist dann aber Konfliktpotenzial mit den Eltern auch da, obwohl der
Konflikt sind die Eltern eigentlich überfordert, wie sie das Kind begleiten können.
Okay. Ne?
Mhm. Okay. Gleichzeitig kann ja auch sein, dass das Kind die Mobbende ist. Ja, wie gehe ich damit?
Stimmt, klar. Es gibt es ja beides.
Eben, sonst haben wir das ja nicht. Da ging gerade eine Lampe an.
Ja, da geht eine Lampe an. Ja, das ist interessant. Du hast ja gerade erzählt, dass du mit den Jugendlichen gesprochen hast. Wie empfinden die das denn dann selber, wenn diese Konflikte da sind? Weil ich kenne das auch, dass manchmal von unserem Teenager auch wie so Konflikte provoziert werden und so eine gewisse Freude daran auch da ist. Mhm. Aber ja, wie hast du das in deiner Arbeit empfunden? Also kennst du das auch oder ist das vielmals eher so ein Leiden dann darunter?
Wie meinst du das jetzt genau?
Naja, also bei unserem, da habe ich manchmal das Gefühl, der zündelt so ein bisschen, weil er Spaß dran hat, dann eine Diskussion vom Zaun zu brechen.
Ist so ein bisschen ähnlich wie Kleinkinder, so, wo wir dann sagen, sie testen jetzt gerade die Grenzen.
Genau.
So testet jetzt der Teenager gerade, wie weit kann ich gehen? Also so ähnlich. Ja. Ich würde das so gar nicht benennen, sondern ich würde sagen, oh, mein Teenager versucht gerade, sich kennenzulernen. Mhm. Also Individualität, wer bin ich überhaupt? Und wie möchte ich mit Konflikten umgehen? Respekt, Integrität. Wie wahrhaftig kann ich sein? Wie sehr darf ich mich zumuten? Ich würde das gar nicht so interpretieren, dass ich sage, oh, der Teenager möchte jetzt hier testen oder ja, so, wie kann ich das sagen, ausprobieren, wie weit kann ich gehen, sondern eher sagen, okay, du willst dich ausprobieren, du möchtest gerade mal Erfahrung sammeln, wie ist denn das, einen Konflikt zu führen, seine Meinung zu sagen, einen Diskurs zu führen? Ich bin da, ich mach mit. Findest du das, hast du da gerade auch so ein bisschen Freude dran, so zu kitzeln? Ja, alles klar, ich bin da, ich halte das aus.
Ja, geht aber nicht immer, ne?
Na, das dürfen wir lernen. Gleichzeitig kannst du auch sagen, mir ist es gerade zu viel, ich brauche gerade eine Pause für mich. Deswegen von meiner Seite aus, ich ziehe mich zurück und vertage das auf morgen.
Ja, genau.
Und dann kann ich mich um mich kümmern, mich stabilisieren, nochmal dran denken, was hat Kathi gesagt, nochmal die Haltung der gewaltfreien Kommunikation hochholen, nochmal hier und da klopfen oder so, das Nervensystem regulieren und dann wieder reingehen. Denn wir durften früher in der Regel unsere Meinung nicht sagen.
Nee, genau. Und auf der anderen Seite finde ich es nämlich auch, es geht ja nicht nur um die Bedürfnisse des Kindes, sondern es geht auch um unsere Bedürfnisse. Mhm. Und ich finde, dass so eine Abgrenzung total wichtig ist.
Ja, das lernen sie ja auch dann, ne? Wie gehst du denn damit um? Und die brauchen ja auch eine Vorbildfunktion. Und ich finde es total legitim, ob ich mit einem Teenager diskutiere oder mit einem Erwachsenen, zu sagen, bis zu diesem Punkt und jetzt brauche ich für mich einen Break und ziehe mich zurück. Ich komme morgen wieder. Und wenn ich morgen nicht kann, kann ich morgen noch Bescheid sagen, ich brauche noch einen Tag länger.
Ja.
Ja, oder ich zum Beispiel lebe sehr zyklusorientiert. Wenn ich einen riesen Konflikt habe in meiner violetten Phase, dann sorge ich dafür und sage, wir warten, in 5 Tagen melde ich mich. Denn dann weiß ich, da bin ich weiß.
Ja.
Und dann kann ich ganz anders damit umgehen.
Ja, das stimmt. Ja,
und das ist schlau. Das darf ich machen. Es muss auch nicht immer alles geklärt werden, sofort und auch überhaupt nicht geklärt werden. Viel wichtiger ist die Phase davor. Worum geht's dir? Was ist dir wichtig? Was sind deine Bedürfnisse? Das ist Verbindung. Lösung finden kommt viel später.
Okay. Jetzt sind wir ja bei aller Autonomie trotzdem noch in der Führungsposition.
Ich hoffe.
Ja, sollten wir sein. Aber bei vielen kippt das dann, gerade wenn es schwierig wird, in so eine Kontrolle. Wie gelingt das nicht, in diese krasse Kontrolle zu gehen? Weil das ist ja auch weder für die Eltern noch für die Kinder gesund.
Nee, indem ich mir bewusst mache, dass es Räume braucht, wo sie Erfahrung sammeln dürfen. Ja, das ist eine unfassbar wichtige Haltung, dass das meine Aufgabe ist. Den Eindruck zu haben, ich verliere die Kontrolle, hat ja auch wieder was mit Bindung zu tun. Wird auch wieder was zu tun haben, wie bin ich groß geworden? Warum fehlt mir gerade die Möglichkeit, hier zu vertrauen und einen Raum zu schaffen und loszulassen? Das hat mit mir zu tun. Und Kontrolle ist übrigens kein Bedürfnis.
Sondern?
Eine Strategie, ein Verhaltensmuster, was eher unförderlich ist, um in Verbindung zu kommen. Also ich zum Beispiel finde es total wichtig, wenn ich ich bin ja für die Sicherheit des Kindes zuständig, auch in der Teenagerzeit. Es wird nur, der Raum wird größer. Ja? Wenn ich für mich entscheide, dass das Tracking eine Strategie ist, dass ich Bescheid weiß, wo derjenige ist. Und dass es Gegenden gibt, wo das für mich wirklich eine Hilfe ist, dass ich weiß, jetzt ist mein Teenager in der und der Gegend und ich kann das sehen. Finde ich es enorm wichtig, dass die Kinder das wissen. Und dass auch abgesprochen wird, wann wird getrackt und wann wird nicht getrackt. Ich persönlich tracke überhaupt nicht. Weil ich davon ausgehe, dass ich weiß, wo sie sind. Wir sprechen uns ab. Und ich brauche das nicht, damit ich beruhigt bin. Weil ich kann mich anders beruhigen. Mhm. Ja. Okay. Ich kann das gleichzeitig nachvollziehen, wenn Eltern sich große Sorgen machen. Es hängt ja auch davon ab, wo halten sich die Kinder auf und wo leben wir. Ja? Ich will das nicht pauschal sagen. Mir ist nur wichtig, dass darüber gesprochen wird. Und dass das keine Kontrolle ist, sondern dass es eine Strategie ist, die ich brauche, damit ich mich bestmöglich um dich kümmern kann. Gleichzeitig brauchen wir auch Ehrlichkeit, Authentizität, Vertrauen. Deswegen ist wichtig, dass du Bescheid weißt und dass auch ich mich an Absprachen halte. Und nicht heimlich.
Genau, das ist genauso wichtig, ne? Also, weil nur so kann man, also ich meine, kannst den Kindern ja auch erzählen, was du willst. Wenn du das Gegenteil tust, dann werden sie ja...
Ja, das hat ganz viel auch mit dem Bedürfnis nach Respekt zu tun, was ja in der Teenagerzeit häufig auch, vor allen Dingen in der Schule, das ist respektlos. So wird hier nicht mit mir gesprochen oder auch zu Hause, solange du deine Füße unter meinen und ich verbitte mir diesen Tonfall. Ja, also dieser häufige Gedanke, dass Teenager respektlos sind. Also sie machen ja nichts, um uns zu ärgern. Sie machen alles für sich und sie sind sehr wohl bereit mitzumachen, sofern ihre Bedürfnisse weitestgehend erfüllt sind. Und Respekt übersetze ich wie folgt. Ich behandle andere so, wie ich auch behandelt werden möchte, ohne dass ich erwarte, dass der andere mich so zu behandeln hat. Das allein ist ja schon mal ein Gehirngeficke, ja? So, wenn ich das jetzt auf meine Beziehung zu meinem Teenagerkind sehe, dann... Wenn ich möchte, dass mein Bedürfnis nach Respekt erfüllt wird, das heißt, ich behandle mein Teenagerkind so, wie ich behandelt werden möchte von diesem Menschen, ohne zu erwarten, dass er es so zu machen hat. Und dann kommen wir in den Raum von Respekt. Und der Teenager darf ja erstmal entwickeln. Nur gleichzeitig, wenn er feststellt, ey, mein Vater, meine Mutter in einem Konflikt oder wenn ich Scheiße gebaut habe, behandeln die mich auf Augenhöhe, verurteilen die mich nicht. Dann lerne ich das ja kennen. Sie erwarten nicht, dass ich es so mache. Ich darf mich also ausprobieren. Nur ich bin ja hier an einem sicheren Ort und sie bleiben, egal was ich mache.
Ja.
Ja, das ist genial. Nur wir sind ja so aufgewachsen, dass es bei Respekt um richtig und falsch geht. Ne? Und ich möchte gerne respektvoll behandelt werden, übersetzen viele. Das heißt, du hast dich so zu verhalten, wie ich möchte, dass du dich verhältst. Ich entscheide, was richtig ist. Das hat mit Respekt halt wenig zu tun.
Warum ist es eigentlich so, dass unsere Generation, obwohl wir noch so anders erzogen worden sind, auf einmal so einen Shift macht? Ich kenne...
Großartig, oder?
Ja.
Ich feiere das so sehr.
Aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
Liegt weil die Zeit jetzt dafür da ist. Keine Ahnung. Weil immer... Ja. Wir sind ja nicht die Ersten. Nur wir werden immer mehr.
Ja.
Ja, also es gab ja schon vor Jahrzehnten, gab es bereits, also ich erinnere mich an Frauen zum Beispiel, ja, die, wie ist das entstanden, dass Frauen angefangen haben, sich zu emanzipieren? Irgendwer hat angefangen.
Ja.
Und dann wurden es immer mehr.
Mhm.
Und irgendwer hat angefangen, Erziehung zu hinterfragen.
Mhm.
Irgendwer hat angefangen, Marsha Rosenberg über Bedürfnisse zu sprechen. Ich habe angefangen, Bedürfnisse in Kindersprache zu übersetzen und mich auf die Eltern-Kind-Beziehung zu konzentrieren. Ich bin nicht die Einzige. Mhm. Und dann werden es immer mehr.
Mhm.
Und das ist ja das Geile, ne? Ich habe diese Vision, ich möchte gemeinsam mit so vielen Menschen wie möglich die Welt zu einem freundlicheren Ort gestalten. Und ich glaube, dass die Bedürfnisorientierung, also hinzugucken, was brauchen die Menschen, unfassbar hilfreich dabei ist. Und wie geil ist das, wie so ein Schneeballeffekt, wenn jetzt jemand diese Folge hört und noch nie davon gehört hat und denkt so, oh, eigentlich ist das ganz spannend. Ja, cool, danke fürs Mitmachen. Und komm, lass uns gemeinsam was auf die Beine stellen.
Ja.
Und ich feiere das so sehr und ich verneige mich vor jedem Menschen, der bereit ist, da hinzugucken, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie schmerzhaft das erstmal sein kann, weil alleine sich mit den eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen und vor allen Dingen zu leben, dass ich für meine Bedürfniserfüllung verantwortlich bin, unabhängig von bestimmten anderen Menschen zum Beispiel, ist ja so viel Selbstverantwortung.
Mhm.
Und dann kommen wir eben raus aus dieser Täter-Opfer-Spule.
Ja.
Ja, nur das braucht halt die Bereitschaft mitzumachen.
Ja. Werbung. Kennst du das auch? Es ist mitten in der Nacht, alle schlafen tief und fest und du liegst, boah, weil dir zu heiß ist. Also Fenster auf, immer, egal zu welcher Jahreszeit. Ich sag's dir ehrlich, mir ist nachts schon immer heiß gewesen, nicht erst seit der Perimenopause. Ohne offenes Fenster? Unvorstellbar. Meine Familie sieht das, sagen wir mal, etwas anders. Es zieht, es ist eiskalt, du kennst es vielleicht auch. Aber seit ich die Nachtwäsche von Dachsmilian entdeckt habe, hat sich bei uns zu Hause etwas Entscheidendes verändert. Alle schlafen besser. Sogar ich. Die Stay-Cool-Linie ist nämlich genau für uns gemacht, für alle, die nachts schnell überhitzen. Der Stoff fühlt sich unglaublich leicht und frisch an und hilft deinem Körper, Wärme und Feuchtigkeit besser loszuwerden. Kein klammes Gefühl mehr, kein ständiges Aufwachen. Das Geheimnis dahinter? Die NetCool-Technologie, eine Kombination aus Eukalyptusfasern und einer speziellen Performance-Struktur. Klingt technisch, fühlt sich aber einfach nur gut an. Und jetzt wird's spannend. Stay Cool ist bis zu 8-mal atmungsaktiver als Baumwolle, trocknet 3-mal so schnell und lässt Feuchtigkeit deutlich besser entweichen. Bedeutet für dich ein spürbar trockeneres, angenehmeres Hautgefühl selbst in warmen Nächten. Für mich heißt das weniger frieren für die anderen und endlich mehr Schlaf für mich. Wenn du also auch zu den Hot Sleepers gehörst oder jemanden kennst, der nachts heimlich das Fenster aufreißt, dann schau dir die Stay Cool Nachtwäsche von Dachsmilian unbedingt an, weil gute Nächte kein Zufall sein sollten. Mit dem Code STEPH15, STEPH, großgeschrieben 15, bekommst du 15% Rabatt auf deine Bestellung. Alle Infos und den Link findest du in den Shownotes. Danke an meinen Werbepartner Dachsmilian für die Unterstützung meines Podcasts. Werbung Ende. Jetzt gibt es viele Kinder, die in den Teenagerjahren so stumm werden und nicht mehr so viel erzählen. Kannst du mal sagen, welches Bedürfnis dahinter steckt?
Stefanie, der ist gut. Also das können diverse sein, Stefanie.
Ja. Ja,
ne? Wir haben halt nicht einfach, okay, das Kind verhält sich so, Schublade auf, zack, da ist das Bedürfnis drin. Mhm. Also da dürfen wir schon sehr individuell hingucken. Mhm. Und das mache ich ja auch in meinen Beratungen. Pauschal kann ich dir jetzt natürlich ein paar sagen. Ne? Und vielleicht klingelt das dann auch bei dem einen oder der anderen. Mhm. Also es gibt Teenager, die rebellieren und es gibt die Teenager, die sich zurückziehen. Das ist übrigens in den Autonomiephasen davor genauso. Mhm. Ja, Kinder, die immer mehr Wutausbrüche bekommen, um auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt die Kinder, die immer stummer und immer angepasster werden.
Kurze Zwischenfrage. Mhm. Wenn das in den ersten zwei also bleibt das gleich oder kann das auch wechseln?
Das kann auch wechseln.
Okay, gut, dann... Das ist ja gut.
Ja, das kann auch wechseln. Das hat was auch mit der Entwicklung zu tun. Und wir haben in uns 3 Anteile. Das ist evolutionär bedingt. In der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, er nennt das den Wolf, das wölfische Verhalten, was überhaupt nicht falsch ist, sondern das hilft uns, näher zu uns zu kommen, wenn wir lernen, dieses Verhalten anzunehmen und dahinter zu gucken. Also entweder sind wir die Menschen, die flüchten, oder wir sind die, die in Angriff gehen, also Wutausbruch haben, Flucht ist Rückzug, oder wir erstarren, das sind so eher die, die so komplett sich anpassen.
Obwohl, da muss ich sagen, da fände ich es eigentlich gut, wenn mein Sohn so im Außen bleibt. Naja, auch ja, wenn es dann anstrengend ist, aber es ist so, das klingt irgendwie nach der gesündesten Strategie.
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die sind alle 3 nicht gesund.
Ah, okay.
Sie sind alle 3 vernichtend, definitiv. Mhm. Nur wir haben alle diese Anteile. Mhm. Und je nach Entwicklung, je nach Zustand, nutzen wir eher den einen Anteil oder den anderen Anteil. Es sind nur alle 3 Anteile, nur weil sie vernichtend sind, sind sie nicht falsch. Sie sind unglaubliche Hilfsinstrumente, wenn wir erkennen, ich bin gerade in einem Modus, in einem Überlebensmodus, welcher ist es und was will mir dieser Modus sagen? Worum darf ich mich eigentlich kümmern? Und jetzt sind wir bei den Teenagern, die sich unbewusst dazu entschieden haben, sich zurückzuziehen, statt in die Rebellion zu gehen. Die Bedürfnisse können übrigens die gleichen sein, wenn ein Kind in die Rebellion geht, ein Teenager, oder in den Rückzug. Wenn wir uns ein Teenager-Kind angucken, was im Rückzug ist, was macht dieses Teenager-Kind? Beschreib mir mal den Rückzug.
Also ich kann jetzt von mir selber sprechen. Ich bin halt total still geworden, habe viel mehr Zeit mit meinen Freunden verbracht oder auf meinem Zimmer, habe mich von meiner Familie eher so ein bisschen distanziert, würde ich mal sagen. Und
was vielleicht öfter in deinem Zimmer, statt dich ins Wohnzimmer mitzusetzen.
Genau.
Hast Konflikte mit deinen Freundinnen besprochen.
Und nicht mit meinen Eltern, genau.
Wenn wir uns diese Stefanie angucken, könnte ich mir vorstellen, dass sie teilweise sich alleine gefühlt hat oder einsam war, traurig, so in die Richtung.
Mhm, ja.
Manchmal vielleicht ohnmächtig oder ich nenne das gerne lost. Nur lost ist erstmal ein englisches Wort und kein Gefühl, nur sowieso verloren. Mhm. Bei verloren können wir wieder diskutieren. Es ist ein Täter-Opfer-Gefühl, nur wir wollen jetzt ja heute nicht so
Nicht so ganz.
Also nur, dass du dich so abgeholt fühlst. Ne? Das sind so, ist so die Gefühlsebene, die ich hinter dem Verhalten erkenne. Mhm. Und welche Bedürfnisse können dahinter stecken? Es kann sein, dass wir was nachbeeltern dürfen aus der ersten Autonomiephase. Würde ich jetzt erstmal tippen auf Geborgenheit. Mhm. Das übersetze ich in der Kleinkindphase mit Mama und Papa Nähe. Mhm. Obwohl du weggehst, möchtest du gern auf den Arm. Mhm. Und das ist oft das Widersprüchliche, auch beim Wutausbruch. Obwohl das Kind dich tritt, möchte es auf den Arm. Mhm. Also Geborgenheit kann auch hinter einem Wutausbruch stecken. Ja? Mhm. Wir gehen ja jetzt diese Reise. Geborgenheit. Du rufst also nach Geborgenheit, kannst das nicht benennen. Du kannst nicht zu deiner Mama gehen. Mama, ich vermisse dich total. Mhm. Ich vermisse irgendwie total, mit dir zu sitzen, in deinem Arm zu sein. Vielleicht ist dir das auch peinlich, schämst dich vielleicht. Wer weiß, was ihr für Konflikte hattet, was dir mitgegeben wurde. Mhm. Könnte Geborgenheit sein. Dazu kommt dann vielleicht auch so eine Einsamkeit, dass dir eventuell Liebe fehlt, also bedingungslose Liebe, dass du nicht bewertet wirst, dass die Liebe nicht an Bedingungen geknüpft ist, nach wahrhaftiger Liebe, wenn wir es so übersetzen wollen. Auch Empathie könnte ein Teil sein, dass deine Gefühle sein dürfen, dass du eben auch so lost sein darfst, ja. Statt dass dir gesagt wird, mein Gott, nie mehr machst du was mit uns, ständig bist du nur bei deinen Freunden, komm doch mal aus deinem Zimmer raus. Stell dir vor, ich wäre damals zu dir gekommen oder deine Mutter und hätte gesagt, Mensch, Stefanie, heute ist nicht so dein Tag, wa? Bist jetzt seit 2 Stunden auf dem Zimmer, bist ein bisschen traurig, überfordert. Ja. Wie geil wäre das gewesen?
Wäre ganz gut gewesen.
Ja, also das ist so der Empathiebereich, Liebebereich, unter Bedürfnisse von der zweiten Autonomiephase. Jetzt bist du ja ein Teenagerkind und da könnte ich dann hingehen und sagen, und eigentlich weißt du gerade gar nicht, wer du bist. Mhm. Kann das sein? Du weißt gar nicht, wo du hingehörst. Mhm. Und da sind wir dann bei Individualität zum Beispiel. Ne? Oder Wahrhaftigkeit. Du würdest gerne sein dürfen, wie du bist. Dass das okay ist, dass du hier in deinem Zimmer sitzt. Genau, also das wäre jetzt so eine Bedürfnisrange, die ich mal so in den Raum werfen darf. Da hatten wir jetzt Geborgenheit, wir hatten Liebe, wir hatten Empathie, Gemeinschaft hätte ich auch noch aufrufen können. Jetzt hatte ich Individualität genannt, Wahrhaftigkeit, Wertschätzung könnte ich auch noch nennen. Nur ich möchte auf gar keinen Fall, dass das jetzt gesetzt ist. Ne? Das ist so eine Reise, die ich gerade gegangen bin. Es könnte auch eine ganz andere Reise sein. Dafür habe ich ja diese Bedürfnisübersicht entwickelt mit den Autonomiephasen, also mein Konzept der lila Liebe, dass du wirklich gucken kannst. Und beim Teenager gehe ich immer, Stefanie, ich gehe immer die Reise von der ersten bis zur dritten Autonomiephase. Die Bedürfnisreise, immer.
Okay.
Und je mehr die Bedürfnisse aus den ersten Autonomiephasen erfüllt wurden, schon früher, desto mehr sind Strategien da, desto weniger sind da Defizite. Gleichzeitig in herausfordernden Situationen, in Konflikten, in krassen Übergängen, wenn es ist, die beste Freundin zieht weg, die Eltern haben sich getrennt, das Haustier ist gestorben, Dinge passieren im Leben. Bei solchen Situationen grundsätzlich immer bei den Unterbedürfnissen der ersten Autonomiephase von Sicherheit anfangen. Wir dürfen immer erst das Nervensystem wieder runterholen oder abholen. Ja, wir dürfen immer erstmal wieder festen Boden unter den Füßen herstellen, unabhängig davon, wie sehr die Bedürfnisse in den Entwicklungsphasen erfüllt wurden. In herausfordernden Situationen gehen wir immer die ganze Reise von vorne bis nach hinten. Wir haben zu tun.
Spannend.
Ne?
Ja, da haben wir wirklich viel zu tun. Ne? Ja, das ist wirklich spannend. Ich finde, oft wird nicht so richtig viel drüber gesprochen, in welcher Lebensphase sich auch die Eltern befinden oder vor allem die Mütter. Ne? Also eben mein Podcast heißt ja 50 über 50 und es geht ums Älterwerden und auch viel um Gesundheit und so weiter.
Da bin ich genau drin.
Da bist du genau drin. Das heißt, wir sind wahrscheinlich beide in der Perimenopause.
Ja.
Das heißt, bei unseren Kindern findet gerade ein riesiger hormoneller Wandel statt und bei uns aber auch. Also da treffen ja im Grunde so zwei krasse Ereignisse.
Vielleicht ist das auch noch eine Entwicklungsphase, Stefanie. Die habe ich noch nicht hinterfragt. Nur überleg mal, wann haben die Menschen früher Kinder bekommen? Also wir kriegen ja in Anführungsstrichen relativ spät Kinder, wobei ich ja beides abgedeckt habe. Ich habe rechtzeitig ein Kind bekommen und relativ spät. Also früher, glaube ich, waren die Kinder mit den Entwicklungsphasen bereits durch und dann kam diese Phase der Frau. Wobei ich mich auch immer frage, wo befinden sich eigentlich die Männer? Ne, da guckt gar keiner hin. Ja, finde ich auch mal spannend. Männer haben ja übrigens auch einen Zyklus, redet auch kein Mensch
drüber. Ja, und die haben auch Wechseljahre.
So, nämlich.
Andropause.
Ja, genau. Nur, ich bin ja froh, dass überhaupt mal über unsere Phase gesprochen wird. Und irgendwann sprechen die Männer dann auch mal über ihre Phasen. Fände ich sehr bereichernd. Und jetzt, da bin ich ganz bei dir, crashen diese Phasen aufeinander. Das heißt, wir haben krass mit uns zu tun. Bei uns verändert sich körperlich ganz viel. Emotional verändert sich ganz viel. Seelisch, geistig. Und parallel begleiten wir Teenager in ihrer dritten Autonomiephase. Es bleibt spannend, würde ich sagen.
Aber siehst du das so in den Beratungen auch, die du hast? Da sind ja wahrscheinlich viele Mütter, die in unserem Alter sind, die Teenager-Kinder haben. Was sind denn so deren größte Struggles? Weil, also ich merke das zum Beispiel manchmal, dass ich Tage habe, an denen meine Geduld viel weniger ist als früher oder so. Ne? Mhm. Das ändert sich ja auch immer.
Ja.
Du denkst ja auch sehr zyklisch. Aber das gibt es halt verstärkt. Und also,
ja, nur das ist auch wieder, ist ja ein, wie kann ich sagen, es ist ja wie ein wölfischer Anteil. Mhm. Also es, irgendwas ist los und ich darf gucken als Frau, welches Bedürfnis steckt denn? Worum darf ich mich gerade noch mehr kümmern? Und dafür bin ich zuständig. Ich bin, scheiße nochmal, wirklich die ganze Zeit dafür zuständig, mich um mich zu kümmern, damit ich im Gleichgewicht bin, weil es für mich cool ist. Mhm. Und ich will ja auch mein Kind so behandeln, wie ich auch möchte, dass mein Kind mich behandelt. Das ist meine Aufgabe. Und da darf ich immer wieder hingucken, ob ich in der Perimenopause bin oder ob ich noch davor bin oder schon durch bin. Bedürfnisse haben wir immer. Und unser Verhalten und unser Körper spricht ja mit uns und will uns auf etwas aufmerksam machen. Und dann gibt's halt einen Haufen an Strategien, welche auch immer du wählst. Gleichzeitig, Stefanie, dürfen ja diese Momente auch sein. Wir dürfen ja überfordert sein. Mhm. Wir dürfen an dem einen Tag emotionaler sein und an dem anderen Tag strategischer.
Mhm.
Deswegen sind wir nicht besser oder schlechter. Sondern ich finde es total wertvoll, dass wir unseren Kindern mitgeben, wie wir damit umgehen.
Mhm.
Dass wir uns dafür nicht verurteilen, sondern dass wir sagen, hey, offensichtlich bin ich heute näher am Wasser gebaut oder gereizter. Ich darf mich wohl heute noch mal intensiver um mich kümmern.
Aber manchmal ist es doch auch so, dass der Tag einfach so voll ist und dann auch die Bedürfnisse der Familie manchmal eventuell dringender sind als die eigenen. Wir tendieren ja eh dazu, das sozusagen ein bisschen zurückzustellen. Wobei ich auch sagen muss, dass in dieser Lebensphase sich das schon auch ändert. Aber manchmal ist das auch einfach nicht so leicht. Und ich muss sagen, ich finde das schon manchmal krass herausfordernd, dass eben diese zwei hormonellen Umbrüche in einer Familie gleichzeitig da sind.
Ja, das ist auch herausfordernd, auf jeden Fall. Also, dass das leicht ist, habe ich auch nie gesagt, nur es bleibt dabei. Also, was hast du für eine Wahl? Du kannst halt in alte Muster zurückfallen, kannst sagen, okay, nee, jetzt läuft das hier nicht mehr, jetzt belohne ich und bestrafe ich. Das ist nicht das, was wir wollen. Und du hast gerade was gesagt, du hast gesagt, es kann eben sein, dass es Momente gibt, wo die Bedürfnisse der Familie wichtiger sind als die eigenen. Mhm. Ich glaube, so hast du es gesagt. Mhm. Nie im Leben. Einzige Ausnahme ist, wenn es um gesundheitliche Bedürfnisse geht. Ansonsten stehst du immer an erster Stelle, so wie jeder andere in der Familie auch. Ich weiß, dass das manchmal schwierig ist, weil wir das auch nicht gelernt haben, für uns einzustehen. Mhm. Wir haben auch nicht gelernt, Grenzen zu setzen. Mhm. Nur das dürfen wir eben immer mehr lernen. Wollen wir ja auch.
Mhm.
Und wie vorhin gesagt, Wachstum bedeutet immer auch Wachstumsschmerzen.
Ja.
Und dann finde ich es total wertvoll in diesen Phasen. Ich habe das doch auch. Ich hatte erst letzten Freitag einen krassen Nervenzusammenbruch vor meinen Kindern.
Mhm.
Ich konnte es nicht mehr tragen. Alles, was auf mich eingeprallt ist, den ganzen Tag über. Ich konnte auf einmal eine kleine Situation mit meiner Tochter, ich konnte sie nicht mehr halten, also die Situation, ja.
Mhm.
Und bin völlig zusammengebrochen vor meinen Kindern. Ja, das darf passieren. Ich bin nur so dankbar, dass ich mittlerweile mich dafür nicht mehr verurteile und nicht mehr schäme. Ich bedauere zutiefst. Weil das ist nicht das, wie ich möchte, dass meine Kinder sowas erleben. Gleichzeitig darf ich auch authentisch und echt sein. Viel spannender finde ich, aha, ich kann bedauern. Ich weiß, wie ich meine Kinder wieder abholen kann, wie ich sie wieder ihr Nervensystem regulieren kann. Ich weiß, wie ich mein Nervensystem regulieren kann. Und ich bin interessanterweise jetzt 5 Tage später so stabil wie schon lange nicht mehr, weil ich durch diese Scheiße einmal gegangen bin.
Aber hast du das Gefühl, dass wenn es dir sozusagen nicht gut geht, dass sich das überträgt auf deine Kinder?
Mal mehr, mal weniger.
Ja.
Ja. Nur ich frage halt, ne? Also meine Kinder sind jetzt ja nun, haben ein Alter, da kann ich mit denen sprechen. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit meinem Sohn, wo ich ihn gefragt habe, sag mal, jetzt so mit der Trennung und jeden Tag passiert gerade was. Dann kommt ein Schreiben von einem Anwalt, dann kommt eine WhatsApp, dann kommt eine E-Mail und es darf noch so viel geklärt werden. Und er hat gesagt, ist das nicht manchmal ein bisschen viel? Und dann hat er gesagt, ja, wenn du mich so fragst, im Moment ist schon echt viel. Es ist jeden Tag gefühlt was. Dann habe ich gesagt, brauchst du mal eine Pause? Und er hat gesagt, wenn du mich so fragst, ja. Ich gesagt, alles klar. Dann frage ich dich jetzt jedes Mal, wenn was ist, ob du es jetzt wissen möchtest.
Mhm.
Ja, cool. Und so machen wir das gerade.
Okay.
Ja, und ich gestern war wieder was. Ich habe gesagt, es gibt Neuigkeiten. Möchtest du sie hören? Nee, heute packe ich es nicht.
Okay.
Kein Problem.
Ja, super.
Und das darf ich dann auch so stehen lassen.
Genau, das ist ja. Ja, ist sehr schön. Du bist sehr reflektiert und hast einen sehr guten Zugang zu deinen Bedürfnissen.
Finde ich auch, ja. Ich gebe mir Mühe.
Es gibt aber natürlich auch Menschen, die da noch nicht so weit sind und die noch lernen dürfen, wenn du was sagst.
Das hast du sehr schön gesagt, finde ich.
Hast du irgendwie einen Hinweis für Leute, die dann sozusagen angespannt und gestresst reagieren auf Situationen mit ihren Teenagern, wo sie aber im Grunde noch nicht in die Reflexion kommen, dass sie gar nicht auf ihren Teenager reagieren, sondern auf sich selbst?
Dafür brauchen wir die innere Kindarbeit. Nur die können wir ja nicht in 3 Sekunden machen, sondern das ist ein lebenslanger Prozess. Es ist ja das Nervensystem, was reagiert.
Ja.
Und was anknüpft an Erfahrungen, die es gemacht hat, an die wir uns vielleicht gar nicht erinnern können. Manchmal reicht ein roter Pullover und wir flippen aus. Wir wissen aber gar nicht, dass es der rote Pullover ist, der uns gerade triggert. Ja, weil wir müssen das auch nicht immer wissen. Nur wenn wir merken, es brodelt, also das Nervensystem reagiert. Das heißt, ich würde mir dringendst somatische Übungen raussuchen, die ich halt nicht einmal mache, sondern die ich in meinen Alltag integriere. Und dann lernt das Nervensystem, sich immer schneller zu regulieren. Und im besten Fall, dadurch, dass ich sie ja auch außerhalb dieser Situation mache, habe ich auch schneller den Zugriff im Kopf, dass ich weiß, stopp, es gibt ja die Übung X.
Ja.
Und das mache ich nicht, weil ich mal sage, zum Beispiel, es gibt eine Übung, damit kann ich mich total gut regulieren. Die mache ich das nächste Mal. Na sicher nicht. Wenn ich gerade in einem Wutausbruch bin, in einer Überforderung, im Überlebensmodus, wird mein System nicht sagen, du Kathi, übrigens, du hast dir vor einer Woche im Internet so eine somatische Übung rausgesucht, mach die doch jetzt mal. Nein, das heißt, ich darf die in meinen Alltag integrieren, dass es ein Ritual ist, morgens beim Zähneputzen zum Beispiel, mittags beim Mittagessen, abends, dann haben wir schon mal 3-mal, ja, mega geil. Und das mache ich eine Weile und dann integriert sich das in dein System. Und dann würde ich ja, so habe ich das gerne gemacht, dass ich mir, es gibt ja so Hotspots in Familien, wo gerne Konflikte stattfinden, dass ich mir da wie so ein Reminder hinhänge. Ein Symbol oder ein Satz oder so. Im Badezimmer zum Beispiel, weil wir haben ein Zahnputztheater zum Beispiel, ja, beim Zähneputzen abends regelmäßig Konflikt und ich flippe aus. Da brauchst du einen Reminder, weil sonst ich komme sonst nicht drauf. Dadurch, dass ich die Übung regelmäßig gemacht habe, fällt mir auch schnell ein, welche Übung das ist und ich kann sie machen. Und dann lerne ich, mich um mich selber zu kümmern.
Ja.
Ja, und das ist ein kleiner Schritt. Finde ich super wertvoll. Genau so habe ich das gemacht und deswegen habe ich mittlerweile auch meine ganzen Tools. Was ich ergänzend noch wertvoll finde, ist wirklich zu üben, ins Bedauern zu kommen, statt sich zu entschuldigen oder sich zu verurteilen, sich zu schämen. Und auch das darf ein Prozess sein. Also, dass jedes Mal, wenn ich mich auf eine Art und Weise verhalten habe, die mir nicht gefällt, dass ich selber für mich bedauere, wie ich mich verhalten habe und es auch ausspreche. Ich bedauere, wie ich mit dir gesprochen habe. Ich bedauere, was ich gesagt habe. Ich bedauere, was ich gemacht habe, je nachdem und gerne auch benennen. Ich bedauere, dass ich zu dir gesagt habe, du bist das schlimmste Kind, was ich jemals erlebt habe, weil mir bedingungslose Liebe wichtig ist. Und ich werde mich jetzt um mich kümmern. Und dann habe ich Verantwortung übernommen. Gleichzeitig habe ich mich nicht verurteilt. Und das dürfen wir auch lernen.
Und du hast deinem Kind gezeigt, wie es geht.
Und dass du dich kümmerst.
Ja.
Ich gebe meinem Kind auch das Signal, es hat nichts mit dir zu tun, sondern ich darf mich kümmern.
Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass du getrennt bist seit einiger Zeit. Wie spielt die Komponente irgendwie noch in die Erziehung von Teenagern mit rein? Weil ja oft auch belastende oder konfliktreiche Situationen da sind, die man dann halt nicht mehr als Team bewältigt, sondern alleine.
Also ich sag mal so, dadurch, dass ich Empathieministerin gewesen bin früher in der Beziehung, hat sich jetzt, was das betrifft, für mich nichts verändert. Wo ich auf jeden Fall mit Argusaugen hingucke, sind definitiv bei meinen Kindern die Unterbedürfnisse von Sicherheit. Also die brauchen ganz viel Orientierung, was, wann, wer, wo, wie. Ganz viel Schutz, ganz viel Grenzen, Abgrenzung, ganz viel Geborgenheit. Also ich merke das vor allen Dingen bei meiner Tochter, gleichzeitig auch bei meinem Sohn, dass gerade doch mehr Mama-Nähe abgefragt wird. Und das merke ich nicht, indem sie kommen und sagen, nimm mich in den Arm. Wobei meine Kinder schon sehr gut, finde ich, ihre Bedürfnisse benennen können. Nur ich merke es halt, mein Sohn ist viel mehr zu Hause. Mein Sohn ist gerade wesentlich mehr interessierter daran, mit mir was zu unternehmen, als noch vor der Trennung. Und da gucke ich hin, dass diese Unterbedürfnisse von Sicherheit, dass ich die bestmöglich erfüllt bekomme. Denn dann erfüllt sich Sicherheit, Das ist für mich sicherer Boden unter den Füßen. Und dann können sie diesen Prozess der Trennung resilienter durchleben.
Und wenn dein Sohn jetzt mehr mit dir machen möchte, ne, und du...
Jetzt denken alle, der macht jeden Tag was mit mir, also bleibt ruhig einmal die Woche.
Ja, nee, das ist ja auch cool. Aber könnte es dann nicht auch, also ich würde dann vielleicht auch denken, oh nee, nicht, dass er jetzt denkt, dass er Verantwortung für mich übernehmen muss, weil,
okay,
weißt du?
Das ist bei uns abgeklärt.
Ja.
Ne, also das sage ich auch immer wieder. Ich bin für mich verantwortlich. Die wissen auch, wie ich mich kümmere. Die kennen meine ganzen Strategien. Vielleicht kennen sie 2, 3 nicht, nur ich benenne das auch. Und wenn ich den Eindruck hätte, dass er das nur macht für mich, würde ich das ansprechen und ganz klar abgrenzen. Nein.
Ja.
Ja. Okay. Was ist dein Bedürfnis? Worum dürfen wir uns bei dir kümmern?
Wir sind am Ende.
Ja.
Hast du vielleicht noch so 2, 3 General Tipps für Teenager-Eltern?
Was hätten wir denn jetzt gerne? Das Bedauern habe ich bereits erwähnt. Also für Teenager-Eltern, im Umgang mit Teenagern würde ich gerne einmal das Feiern und Bedauern als Ritual, weil wir brauchen bei Teenagern die Strategie Gespräche auf Augenhöhe. Und das dürfen wir lernen, beide Seiten.
Mhm.
Ja, und wer jetzt schon länger mit der GfK, mit Kathi lebt, ist da schon eher drin. Andere, die gerade neu reinkommen, gar kein Problem. Nur wir dürfen da reinkommen. Und das Feiern und Bedauern ist für mich eine unglaublich wertvolle Strategie, um diese Gespräche auf Augenhöhe zu etablieren. Und zwar machen wir das gerne beim Abendbrot mit allen, die anwesend sind. Und wir feiern, was wir am Tag gemacht haben, womit wir uns ein Bedürfnis erfüllt haben. Also ich feiere, dass ich heute bei Stefanie im Podcast war, weil mir Austausch und Wirksamkeit wichtig ist, könnte ich heute Abend feiern. Und ich kann auch noch andere Sachen von heute feiern und ich kann auch Dinge bedauern. Ich könnte heute Abend bedauern, aktuell gibt es noch gar nichts zu bedauern, nur der Tag ist ja noch ein bisschen. Könnte bedauern, dass ich einen Termin versäumt habe, weil mir Zuverlässigkeit wichtig ist. Könnte bedauern, dass ich versäumt habe, meinen Sohn anzurufen, weil mir Austausch wichtig ist. Sowas kann ich bedauern. Und die Kinder selbstverständlich auch und die Teenager-Kinder. Und da würde ich gerne den Kindern auch helfen, da reinzukommen, wenn sie sagen, oh, ich feiere, dass ich mich heute mit meinem Kumpel getroffen habe. Weil dir Gemeinschaft wichtig ist.
Ah ja, okay.
Genau, ne? Also wir dürfen ja auch in diesen Bedürfniswortschatz kommen. Deswegen übersetze ich auch gerne die Bedürfnisse in Kindersprache, um es so ein bisschen alltagstauglicher zu machen. Also das Feiern und Bedauern finde ich eine wertvolle Strategie für Strategien auf Augenhöhe. Und dann erkläre ich ja auch alles in meinem Buch. Gibt es eine Strategie, was ich unglaublich geil finde mit Teenagern, weil ich da so gerne mitmache. Und das empfehle ich auch, dass die Eltern da mitmachen, so Studien zu bestimmten Konfliktherden zu machen. Umgang mit Handy, Studie machen. 3 Wochen lang. Alle Parteien schreiben auf, gucken ins Handy abends, wie lange habe ich heute Bildschirmzeit, welche Apps habe ich benutzt, warum habe ich die benutzt, wie ging es mir nach dem Konsum, wie geht es mir abends, wie möchte ich gern, dass es mir geht. Das geht auch mit anderen Konfliktsituationen im Alltag, dass wir so Studien durchführen. Und dann werten wir die Studie aus nach 3 Wochen und gucken dann, wie geht es demjenigen so. Also ich weiß noch, ich hatte mal einmal die Studie mit meinem Sohn, da ging es um Drogenkonsum. Da ich diese Drogen nicht konsumiere, die er da vorgezogen hat, habe ich meine Cremant-Studie gemacht, weil ich trinke unglaublich gern Cremant. Und mein Sohn hat eben die Studie mit der anderen Droge gemacht. Und das haben wir ein paar Wochen gemacht und haben notiert, wann haben wir wie viel konsumiert, wie ging es uns danach, wie möchten wir, dass es uns geht. Und dann haben wir uns nach, weiß ich nicht mehr genau, 2 oder 3 Wochen hingesetzt, haben das ausgewertet und haben überlegt, ob wir an unserem Verhalten etwas ändern möchten. Ich habe festgestellt, ich möchte nichts ändern, ich habe alles im Griff. Ich habe mir direkt ein Glas Cremant eingeschenkt.
Das muss gefeiert werden.
Auf jeden Fall. Genau, und da ich das mit meinem Sohn und auch mit meiner Tochter ja zelebriere, also das ist wirklich eine unglaublich wertvolle Strategie, wie ich finde, und wirklich gerne mitmache, weil sie dann auch sehen und ich mich ja auch, ich darf auch immer wieder reflektieren, lernen meine Kinder halt ihr Verhalten zu reflektieren, auf Dauer. Ja, und so ist es dann eben irgendwann passiert, dass mein Sohn entschieden hat, diese Droge nicht mehr zu konsumieren. So ist es auch mal entstanden, dass mein Sohn entschieden hat, Instagram zu löschen oder TikTok zu löschen und wieder aufgenommen hat und wieder gelöscht hat. Und das sind wieder die Räume, wo sie ausprobieren dürfen und lernen für sich selber immer wieder, immer mehr Verantwortung zu übernehmen.
Herrlich.
Oder?
Ja, total gut. Nein, vor allem auch, weil, also ich kenne das auch, wir werten dann auch irgendwie das Handy aus und dann kommen von uns aber schon so Sprüche, dann wirst du wieder zu viel am Handy
so. Das sind die Sprüche, die sind so scheiße, weil ich kann es nachvollziehen, weil wir uns ja auch Sorgen machen um die emotionale Gesundheit und was soll da nur draus werden.
Genau.
Und das sind unsere, also da dürfen wir hingucken.
Ja.
Lass nicht unsere Ängste die Ängste unserer Kinder werden.
Mhm.
Und diese Studie, die ersten Wochen sind ja reine Beobachtung.
Keine Bewertung. Ja.
Und dann setzen wir hin und werten aus und reflektieren. ohne zu bewerten. Ich kann nur sagen, zum Beispiel, also ich finde 4 Stunden am Tag Handy. Gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig bei den Teenagern, nicht? Wie lange sind die am Handy?
Ja, das finde ich schon viel.
Naja, ich weiß ja, ich könnte bei meinem Sohn ja auch mal wieder nachfragen. Ja. Nehmen wir mal an. 4 Stunden. Kann ich sagen, ich finde das viel. Ich möchte für mich das anders machen, weil ich merke, dass meine Konzentration nachlässt, dass ich weniger mit Freunden spreche. Nur mein Teenager darf die Erfahrung machen, ich komme auf 4 Stunden, ich fand's okay oder ich fand's eigentlich erstaunlich wenig, weil die Wochen davor war ich noch mehr am Handy und kann das feiern. Nur ich habe das nicht zu bewerten und es ist ja auch in dem Moment noch, also ist noch keiner von gestorben jetzt gerade. Es ist gar nicht so dramatisch, wie es sich für uns manchmal anfühlt. Ja. Gleichzeitig in der Beobachtung bleiben. Nur weil ich einmal eine Studie gemacht habe, heißt das ja nicht, dass ich sie nicht wieder mache. Ich kann auch in einem Vierteljahr sagen, ich würde die Studie gerne nochmal machen, weil ich bin gerade total unzufrieden. Irgendwie bin ich nicht im Gleichgewicht. Ich würde mir gern das und das Thema angucken. Mhm. Ja. Machst du mit? Hast du Bock mitzumachen? Ja, ja. Nee, hast du keinen Bock? Ach, ja doch. Ja, ich sag, wenn du nicht willst, brauchst du nicht. Niemand muss. Mhm. Ne? Auch noch ein geiler Hack. Niemand muss. Wir müssen alle einen Scheiß. Wichtig immer ist herauszufinden, wenn ich etwas mache, welches Bedürfnis erfülle ich mir damit? Finde ich kein Bedürfnis, kann ich es sein lassen.
Okay.
Also Spülmaschine zum Beispiel. Ne? Haushalt hat ja keine Bedürfnisse. Ich kann mir die Spülmaschine angucken. Ich kann die jetzt ausräumen für mein Bedürfnis nach Ordnung,
ja,
zum Beispiel. Ist denn mein Bedürfnis nach Ordnung gerade eigentlich so wichtig? Weil ich habe auch das Bedürfnis nach Leichtigkeit. Ich merke totalen Druck. Ich habe noch das zu machen. Mhm. Nee, und die Spülmaschine, die, ich glaube, der geht's nicht schlecht, ob ich sie ausräume oder nicht. Ja? Dann kann ich mich entscheiden, ganz bewusst, dass ich so stehen lasse.
Gut, dass Spülmaschinen nicht in die Pubertät kommen.
Ja, danke. Ich bin sehr dankbar dafür.
Vielen Dank, dass du da warst, Karin.
Danke für deine Fragen, danke für dein Interesse, liebe Stefanie.
Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram. Dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch »So alt war ich noch nie« findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist. Und bis zur nächsten Folge.